Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen 25. Teil zur biblischen Heilsgeschichte lesen wir miteinander 1. Mose 24 und zwar die Verse 10 bis 20 und behandeln ansonsten aber durchaus das ganze Kapitel in seinen wesentlichen Grundzügen. Ich lese 1. Mose 24, 10 bis 20. Zuvor hat Abraham seinem Knecht Eliezer die Verpflichtung abgenommen, ins Heimatland Abrahams nach Richtung Haran zu ziehen und dort nicht aus den Heiden der Nachbarschaft, sondern aus seiner Verwandtschaft die Frau für Isaak zu suchen. Dann nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharaim zu der Stadt Nahors. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen um die Abendzeit, zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskamen. Und er sagte, Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham, siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und das dann sagt, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Und sie sagte, trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkrinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so für alle seine Kamele. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser Thema heute lautet die zweitwichtigste Entscheidung. Die zweitwichtigste Entscheidung. Die wichtigste Entscheidung im Leben eines Menschen ist die Entscheidung für Jesus Christus. Sie entscheidet, ob wir hier auf dieser Erde ein gesegnetes und sinnvolles Leben haben oder nicht. Und sie entscheidet, was noch wichtiger ist, darüber, ob wir unsere Ewigkeit beim himmlischen Vater verbringen oder in der Verdammnis. So haben wir es gerade im Lied vor der Predigt gesungen, die einen gehen ins Licht, die andere in die Finsternis. Dass wir doch zu denen gehören, die ins Licht gehen. Und heute schon im Licht Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus, leben dürfen. Das also ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Was dürfte wohl die zweitwichtigste Entscheidung unseres Lebens sein? Die Entscheidung für den richtigen Ehegatten. Ein lieber Freund hat einmal vor vielen Jahren gemeint, es gibt zwei Möglichkeiten, sein Leben zu ruinieren. Es so richtig fundamental kaputt zu machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Hat gesagt, das eine ist der Hauskauf. Da geht es um viel Geld. Wenn man sich da vertut, kann man finanziell ruiniert sein für den Rest seines Lebens. Und das zweite hat er gesagt, die falsche Frau heiraten. Da geht es nicht nur unter Umständen um viel Geld, da geht es im Grunde ums ganze irdische Leben und unter Umständen sogar auch um die Ewigkeit, wenn man sich nämlich durch den falschen Ehegatten wieder vom Weg mit Jesus abbringen lässt. Unser heutiges Thema ist die zweitwichtigste Entscheidung, also die Entscheidung für den richtigen Ehegatten. Vor dieser Entscheidung steht Abraham hier. Und das nicht nur für sich selbst, oder gar nicht für sich selbst, sondern für seinen Sohn Isaak. Dass Abraham als Vater hier für Isaak nach der Frau sucht, dürfen wir keinesfalls als geistliche Norm erheben. In äußeren Dingen sehen wir immer wieder im Alten Testament, dass die Gepflogenheiten der damaligen Zeit auch das äußere Leben der biblischen Erzväter in nicht geringem Maße prägte. Man kann daraus keinesfalls den Grundsatz ableiten, dass die Eltern grundsätzlich berechtigt wären, für ihre Kinder die Ehegatten auszusuchen oder ihnen diesbezüglich irgendwelche Vorschriften zu machen. Wobei es auch nicht notwendigerweise falsch sein muss, wenn Kinder ihre Eltern hierbei mit zu Rate ziehen. Denn Eltern verfügen doch über ein bisschen mehr Lebenserfahrung in der Regel als die Kinder. Und es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, auf den kommen wir später. Ich vermute, dass Abraham durchaus auch mit seinem Sohn Isaak gesprochen hat, bevor er Eliezer losschickt. Das steht zwar nicht explizit da, aber ich setze das eigentlich voraus. Abraham ist auf jeden Fall eindeutig derjenige, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt und Sorge dafür trägt, dass sein Sohn die bestmögliche Ehefrau bekommt. Mit der Durchführung dieser wichtigen Aufgabe betraut er seinen Haushofmeister Eliezer, von dem Vers 2 ausdrücklich sagt, der alles verwaltete, was er, nämlich Abraham, hatte. Eliezer stand als zweiter Mann in der Hierarchie direkt unter Abraham, so wie Josef dann später in Ägypten unter Pharao, und verwaltete das ganze große Vermögen Abrahams. Eliezer ist der wichtige Vertraute Abrahams. Beim Gott des Himmels und der Erde muss Eliezer schwören, diesen Auftrag bestmöglich zu erfüllen. Da staunen wir vielleicht kurz, denn Jesus hat ja in der Bergpredigt Matthäus 5, 33 bis 37 ausdrücklich gesagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was mehr ist, das ist vom Übel. Dazu hier nur ganz kurz der gesamtbiblische Zusammenhang, wie auch der abschließende Vers 37 in Matthäus 5 zeigt, dass Jesus den leichtfertigen Schwur im täglichen Leben meint. Unsere Rede soll insgesamt ihrem Wesen nach so wahrhaftig sein, dass wir es gar nicht nötig haben, unsere Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit im Einzelfall durch einen Schwur zu bekräftigen. Der Eid im besonderen Falle, etwa vor Gericht oder in einer entsprechend bedeutungsvollen Angelegenheit, ist damit nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Und um eine solch bedeutungsvolle Angelegenheit, eben die zweitwichtigste Entscheidung überhaupt im Leben eines Menschen, geht es hier ja. Und deshalb nimmt Abraham seinem Vertrauten Eliezer diesen Eid ab. Denn er weiß, die Aufgabe ist nicht nur groß, sondern auch extrem schwer, die er hier dem Eliezer überträgt. Deshalb verpflichtet der Eliezer mit ultimativem Nachdruck, diesen Auftrag in absoluter Gewissenheit und Zuverlässigkeit zu erledigen. Wir sehen die Bedeutung, die Abraham dieser Sache beimisst. Denn eigentlich weiß er ja seit Jahrzehnten, dass er sich auf seinen Knecht Eliezer verlassen kann. Die Bibel berichtet uns zumindest nichts darüber, dass Eliezer auch irgendwann im Allerkleinsten unzuverlässig gewesen wäre. Und trotzdem hat für Abraham diese Sache so ein immenses Gewicht, dass er diesem durch und durch zuverlässigen Knecht diese Pflicht, diesen Eid abnimmt, damit er seine Pflicht auch wirklich garantiert 100% zuverlässig macht. Kommen wir damit zum Auftrag selbst. Eliezer soll keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nehmen. Warum nicht? Das ist hier nicht ausdrücklich gesagt, aber vom gesamtbiblischen Zusammenhang ist klar, die Kanaaniter ringsum sind Heiden. Sie beten fremde Götter an. Sie glauben nicht an den einen wahren, lebendigen Gott. Und sie haben üble heidnische Gebräuche und Sitten. Brauche ich hier gar nicht auszuführen, aber um dieser heidnischen Gebräuche und Sitten willen, will Gott später diese Völker ja auch durch Israel vernichten lassen. Dazu würde es schlecht passen, wenn die Urmutter der Israeliten, die Kaaniter vernichten sollen, um ihrer Sünde willen, selbst aus diesem heidnischen Umfeld stammen würde. Außerdem bekäme die von Gott beschlossene Vernichtung der Kaaniter durch die Israeliten dann noch die Züge eines Bruderkriegs. Wenn Isaak eine Frau nehme aus der Nachbarschaft, dann müssten die Israeliten, wenn sie in ein paar hundert Jahren aus Ägypten zurückkommen, ihre eigene Verwandtschaft umbringen. Und wir sehen auch an dem, wie Gott Israels Umgang mit Edom regelt, dass Gott auf diese Verwandtschaftsverhältnisse durchaus Rücksicht nimmt. Er gibt ihnen nämlich vom Gebiet ihrer Halbbrüder Edomiter nichts. Also wir sehen, Gott achtet da schon auch auf völkische Zusammenhänge. Und wir sehen, wie hier sowohl der völkische, wie sicher noch mehr der geistliche Aspekt von Bedeutung ist. Auch wenn wir bei der Verwandtschaft in Haran später Züge von Götzendienst sehen, so dürfte die eigene Verwandtschaft des Abraham doch insgesamt ein geistlich anderes Fundament haben als das heidnische Umfeld. Und Abraham will für seinen Sohn eine Frau aus einem möglichst guten geistlichen Umfeld. Deshalb schickt er seinen Knecht in seine Heimat zurück zur Stadt Nahors. Die Beschreibung Aram Naharaim dürfte, soweit ich recherchiert habe, wahrscheinlich keinen konkreten Ort, sondern mehr ein Gebiet bezeichnen. Aber in dieser Gegend eben oben und noch ein Stückchen, erinnert euch, Auszug aus Ur, noch ein Stückchen weiter links oben das tatsächliche historische Ur, aus dem Abraham gekommen war und seine Familie hatte sich im Umfeld Harans niedergelassen. So schnappt sich Eliezer 10 Kamele, packt sie voll mit Kostbarkeiten, sicher auch reichlich Proviant, mit dabei das nötige Wasser und macht sich auf den Weg. Er weiß um die Bedeutung und Schwierigkeit seines Auftrags. Er allein kann ihn niemals zuverlässig ausführen. Wie soll er unter den Töchtern der Stadt die eine richtige für Isaak finden? Menschlich ist das unmöglich. So viele Ehen scheitern bis zum heutigen Tag, weil Menschen auf der menschlichen Ebene und allein auf der menschlichen oder vor allem auf der menschlichen Ebene gesucht und nicht ihren Schöpfer um Rat und Weisung gefragt haben. Niemand von uns sieht in das Herz eines anderen Menschen. Aber Gott kennt das Herz eines jeden. Und deshalb weiß er ganz genau, wer zusammenpasst und wer nicht und wen er zusammenführen will. Eliezer ist sich dieser Tatsache bewusst. Gewiss hat er auf der ganzen Reise dieses Problem nach allen Seiten hin bedacht. Nun kommen sie an den Brunnen vor der Stadt. Er lässt die Kamele sich hinlegen, damit die Leute absteigen können, die Kamele ausruhen. Und nun tritt Eliezer selbst im Gebet vor den Herrn. Vor ihm breitet er aus, was er sich unterwegs als Lösung des Problems bedacht hat. Er bittet den Herrn um ein Zeichen. Die Stunde der Rast hat er bewusst gewählt, es ist Abend geworden. In der Kühle des Abends werden nun die jungen Frauen der Stadt kommen, um Wasser zu holen. Und da knüpft Eliezer an. Er will die jungen Frauen bitten, ihm zu trinken zu geben. Und die Frau, die nicht nur ihn persönlich trinken lässt, sondern die darüber hinaus sagt, ich will auch für deine Kamele Wasser holen, die soll die richtige sein. Calvin liegt bei der Beurteilung dieser Bitte meines Erachtens ganz daneben. Er meint nämlich, diese Bitte um ein Zeichen vertrage sich nicht mit der rechten Auffassung des Gebets. Völlige Gewissheit lasse sich nur aus dem Wort schöpfen. und nicht aus Zeichen. Da hat Calvin zunächst natürlich theologisch recht. Allerdings ist seine theologisch richtige Feststellung praktisch ohne Wert. Warum? Es gibt schlicht kein Wort Gottes, ob nun diese oder jene Frau aus den Töchtern der Stadt Nahors, die eine richtige für Isaak ist oder nicht. In einer Situation also, die einerseits von derart herausragender Bedeutung ist und für die es andererseits im Wort Gottes keine eindeutige Weisung gibt, ist die Bitte um ein Zeichen ohne Zweifel geistlich ausnahmsweise einmal erlaubt. Gewiss, man darf kein Schindluder damit treiben und diese Zeichen bitte leichtfertig missbrauchen. Es ist falsch, wenn man versucht, mit x-beliebigen zahllosen Zeichenforderungen auch das Forschen im Wort Gottes zu ersetzen. Mancher meint, er kann ständig den Herrn um irgendein Zeichen bitten, braucht nicht in der Bibel zu lesen, was richtig ist und was falsch. Die meisten Bitten um Zeichen erübrigen sich durch ein Kennen des Wortes Gottes. Oder wenn man sich durch Zeichen gar zu Handlungen verleiten lässt, die eindeutig gegen das Wort Gottes stehen. Und es gibt auch in frommen Kreisen ein leichtfertiges und voreiliges Ziehen von Bibelversen. Das ist mir auch schon persönlich bei Menschen begegnet und bei ihnen stoßen geistliche Warnungen leider meist auf taube Ohren. All dieser Missbrauch eines leichtfertigen Zeichenforderns ist selbstverständlich in aller Entschiedenheit abzulehnen. Aber hier steht Eliezer vor einer Entscheidung mit immenser Tragweite. Hier braucht er völlige Gewissheit, dass der Herr selbst ihm die richtige Frau für Isaak gibt. Und deshalb erbittet er vom Herrn dieses Zeichen. Und dieses Zeichen, das ist auch wichtig zu beachten, wählt er keineswegs ohne menschliche Vernunft. Er wählt eben nicht einfach ein x-beliebiges Zeichen. Ja? Er könnte sagen, Herr, eine Frau mit rotem Kopftuch, blauem Mantel und roten, gelben Schuhen oder irgendwas, aber das wäre ein bedeutungsloses Zeichen. Eliezer wählt das Zeichen, um das er den Herrn bittet, mit sorgfältiger Bedacht. Gebet, Vertrauen auf den Herrn und Gebrauch der Vernunft, die ja auch eine Gabe Gottes ist, schließen sich gegenseitig nicht aus. Sie ergänzen sich vielmehr. Eliezer erbittet ein Zeichen, durch das das Wesen der für Isaak auszuwählenden Frau deutlich zu erkennen ist. Eine bequeme oder hochmütige Frau wird sagen, hol dir dein Wasser doch selber. Eine freundliche Frau wird ihm gerne einen Schluck zu trinken geben und sich dann wieder auf den Heimweg machen. Aber Eliezer will mehr. Die Frau, die er für Isaak auswählt, soll eine Güte des Wesens haben, eine Umsicht und Hilfsbereitschaft, dass sie nicht nur die ausdrückliche Bitte Eliezers erfüllt, sondern von sich aus darüber hinaus an die Kamele denkt und sich nicht zu schade ist, für die ganzen 10 Kamele das nötige Wasser zu holen. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, das dürfte übrigens eine nicht geringe Aufgabe sein. Wir wissen nun nicht, wie lange die Kamele nichts zu trinken gekriegt haben, aber 10 Kamele hat Eliezer mitgenommen. Und ein Kamel, wenn es lange nichts getrunken hat, kann in 15 Minuten bis zu 200 Liter Wasser trinken. Jetzt nehmen wir mal an, dass die Kamele noch nicht ganz am Verdursten waren, aber mit 20 Litern pro Kamel durften wir eher im niedrigen als im hohen Bereich liegen. Das sind dann, wenn die Frau einen Krug mit 10 Liter dabei hat, muss sie mindestens 20 Mal die Stufen zur Quelle hinabsteigen, den 10-Liter-Krug füllen, auf die Schulter nehmen, die Stufen wieder hoch, das Wasser in die Tränkrinne schütten und wieder von vorn. Wir wissen auch nicht, wie viele Stufen es zur Quelle hinabging. Das kann auch eine Strecke gewesen sein. Ich will damit sagen, worum Eliezer hier bittet, das ist nicht einfach nur eine kleine Gefälligkeit. Das ist richtig harte Arbeit. Das ist richtig harte Arbeit. Eliezer will für den Sohn seines Herrn eine Frau, die nicht nur von großer Güte ihres Wesens ist, umsichtig und hilfsbereit, sondern sich auch für richtig harte Arbeit nicht zu schade ist. Wir sehen, dass Eliezer die Sache klug durchdacht hat. In dieser Klugheit hätte er sich jetzt ans Werk machen können. Tut er aber nicht. Jetzt kommt das geistlich Entscheidende. Eliezer vertraut nicht auf die Klugheit seiner Gedanken. Es könnte ja auch sonst eine hilfsbereite Frau die richtige Antwort geben, die deshalb aber allein noch lange nicht die richtige für Isaak sein muss. Und deshalb bittet er den Herrn um Hilfe. Die Bitte um ein Zeichen ist keine blindwütige Zeichenforderung. Im Grunde ist sie vielmehr die Bitte: Herr, lass du mich mit meiner Klugheit nicht zu Schanden werden und ins Leere laufen, sondern verhilf meiner Klugheit durch dein Eingreifen zum richtigen Ergebnis. Sorge dafür, dass nicht die falsche die richtige Antwort gibt, sondern die richtige. Und manchmal erhört Gott blitzartig. Wir lesen in Vers 15 und Vers 45 bestätigt es noch einmal. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, da kam Rebekka heraus. Er hatte noch nicht ausgeredet. Das ist ein Handeln Gottes, wie es in Jesaja 65, Vers 24 verheißen ist. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wir wissen nicht, ob Rebekka die erste und einzige war, der Eliezer seine Frage stellte. Aber eines sagt Gottes Wort deutlich. Gott hat die Erhörung dieses Gebets schon auf den Weg gebracht, bevor Eliezer mit seinem Gebet überhaupt fertig ist. Zweimal betont Gottes Wort des Weiteren, dass sich Rebekka eilends ans Werk macht, die Bitte Eliezers zu erfüllen. Gott beantwortet die Bitte um ein Zeichen also in unmissverständlicher Klarheit. Eliezer sieht dabei aufmerksam zu, beobachtet, um zu erkennen, so sagt Gottes Wort, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Es ist interessant, die reine Antwort hat Eliezer nicht genügt. Er beobachtet das tatsächliche Verhalten der Frau. Dabei achtet er sicher auf das Äußere, wird die junge Frau den Kamelen auch wirklich genug zu trinken geben? Oder lässt sie die halbdurstig stehen, schüttet mal jedem einen Krug rein und lässt es dabei bewenden? Tut sie nicht, es steht ausdrücklich geschrieben, sie gibt ihnen, bis sie alle genug getrunken haben. Aber was noch viel wichtiger ist, tut sie ihre Arbeit bis zum Schluss mit Freude? Oder lässt sie mit der Zeit erkennen, dass die großzügig zugesagte Hilfsbereitschaft ihr eigentlich doch lästig wird und sie die Sache schon bereut? Damit, dass Rebekka die richtige Antwort gegeben hat, hätte Eliezer die Sache als erledigt betrachten können. Aber er begnügt sich nicht mit der Antwort. Er will sehen, ob diese Antwort durch das Verhalten der Frau überzeugend eingelöst wird. Und tatsächlich, so lesen wir, steigt Rebekka unverdrossen so lange hinab zur Quelle, füllt den Krug mit Wasser, trägt ihn wieder hinauf, gießt das Wasser in den Trog, geht los, um den nächsten Krug zu holen, bis alle 10 Kamele ihren Durst vollständig gestillt haben. Da weiß Eliezer, das ist die richtige. Das Zeichen vom Herrn ist klar. Er kramt in den mitgebrachten Kostbarkeiten und holt 3 edle Geschmeide aus Gold hervor, einen Nasenring mit einem Gewicht von 1/2 Schekel, sind 6 Gramm. Klar, der darf nicht zu schwer sein, der soll die Nase zieren und nicht in die Länge ziehen. Des Weiteren 2 Armspangen mit einem Gewicht von 10 Schekel, das sind zusammen 126 Gramm. Also allein das verarbeitete Gold ohne den künstlerischen Wert entspricht einem heutigen Materialwert von rund 4.500 Euro. Eliezer lässt sich also nicht lumpen. Das ist ja das Erste, was er der Frau gibt, bevor er überhaupt weiter mit ihr redet. Er setzt damit natürlich ein klares Zeichen seines Standes, was er vertritt. Es ist ja nur ein winziger Teil der Kostbarkeiten, die er sonst auf den Kamelen verpackt hat. Andererseits dachte ich auch, er protzt trotzdem nicht. Angesichts des Reichtums des Abraham hätte er auch viel mehr gleich als erstes in die Hand nehmen können Und mancher heutige Protz oder Proll würde wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit gleich mit zig oder 100.000 Euro um sich schmeißen. So, Eliezer hat ein feines Gefühl für das richtige Maß dazwischen. Er setzt ein Zeichen des Reichtums seines Herrn, ohne gleich zu übertreiben. Ein Detail mag uns wieder befremden, der Nasenring. Den hatten wir ja schon mal gehabt beim Thema Piercing und Tattoo, auch für Christen cool. Was uns traditionell befremdlich ist, war und ist bis heute für andere Kulturen ein üblicher Schmuck und war es eben auch damals. Für uns allerdings ist und bleibt doch im wahrsten Sinne des Wortes doch befremdlich, denn unsere Kultur ist er und bleibt er wohl auch bis auf Weiteres fremd, der Nasenring. Außer bei Ochsen und Kühen, da kenne ich ihn schon von Kindheit an bestens. Nachdem Eliezer der jungen Frau das goldene Geschmeide überreicht hat, fragt er sie, wessen Tochter bist du? Bis dahin weiß er über diese junge Frau nichts. Ihre Antwort erfüllt ihn mit größter Freude. Sie bestätigt, dass Gott in dieser Begegnung eindeutig am Werk ist und seine Bitte um ein Zeichen ebenso eindeutig erhört. Die junge Frau ist die Enkelin von Abrahams Bruder Nahor. Gott hat ihn also schnurgerade, ohne eigenes Zutun, in die unmittelbare Nachbarverwandtschaft Abrahams geführt. Hier darf Eliezer, was die religiöse und auch sonstige Prägung betrifft, eine höchstmögliche Übereinstimmung mit der seines Herrn Abraham erwarten. Auch die Frage nach einer Übernachtungsmöglichkeit wird von Rebekka sofort bejaht. Und während sie sich nun auf den Weg zurück in die Stadt macht, um das Weitere zu regeln, wirft sich Eliezer überglücklich vor dem Herrn auf den Boden. Er weiß, wem er diese Führung zu verdanken hat. Und wir spüren und sehen am Bericht der Bibel die enorme Erleuchterung und die überströmende Dankbarkeit des Eliezer. Er lobt und preist den Herrn. Ich kann alle, die noch auf der Suche nach einem geeigneten Ehegatten sind, nur ermutigen und mahnen, vertraut auf die Hilfe des Herrn in dieser zweitwichtigsten Entscheidung eures Lebens. Meint um Himmels Willen nicht, eure Gefühle allein könnten ein zuverlässiger Wegweiser sein. Das ist der zweite Punkt, weshalb ich gesagt habe, es schadet nicht, wenn Kinder auch ihre Eltern dabei um Rat fragen. Man sagt ja nicht umsonst, verliebt sein ist ein Zustand vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit. Zumindest sage ich das immer wieder. Ich weiß nicht, ob es andere auch sagen. Die Erfahrung bestätigt es. Und im Zustand vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit sollte man keine Lebensentscheidungen treffen. Ganz gewiss gehört echte Liebe dazu. Ich hätte niemals ohne Liebe geheiratet. Aber sie allein ist zu wenig. Es muss eben ganz nüchtern auch geprüft werden, passen wir auch von unseren inneren Einstellungen zusammen, passen unsere Vorstellungen vom Leben zusammen. Und für Christen ganz wichtig, passen wir auch geistlich zusammen. Und da wir uns in all diesen Fragen mächtig täuschen können, in allen, auch in den geistlichen, sind wir auf die Hilfe des Herrn angewiesen. Und er hilft gern. Allerdings brauchen wir manchmal etwas Geduld. Aber für die zweitwichtigste Entscheidung unseres Lebens sollten wir die Geduld aufbringen. Ich habe immer gesagt, besser spät glücklich als früh unglücklich. Die Karawane Eliezers kommt bei Rebekkas Eltern an. Eliezer war selbstverständlich nicht allein gereist, er hatte weitere Männer mit sich, sagt Vers 32. Nachdem die Kamele versorgt sind, dürfen sie sich selbst die Füße waschen und zum Essen und Trinken Platz nehmen. Aber bevor er den ersten Bissen ergreift, ergreift Eliezer das Wort. Ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Eliezer setzt klare Prioritäten. Ich weiß nicht, ob die damaligen orientalischen Gepflogenheiten schon so waren. Heute wäre das meines Wissens eine ziemlich eklatante Verletzung des Gastrechts. Erstmal wird im Orient ordentlich gespeist und gefeiert, bevor man zur Sache kommt. Eliezer macht es umgekehrt. Er kommt direkt und unmittelbar zum Anliegen, das ihn treibt. Er ist schließlich nicht zum Essen gekommen, so schön das nach einer langen Reise sein mag. Er hat einen Auftrag und der hat für ihn absolute Priorität. Er erzählt, woher er kommt. Er berichtet, wie reich der Herr Abraham gesegnet hat. Da lässt er natürlich auch ein bisschen sehen, was Abraham zu bieten hat. Schließlich soll ja der jungen Frau und ihrer Familie der Mund auch ein bisschen wässrig gemacht werden. Er trägt dann sein Anliegen vor, dass der Herr ihm Rebekka als zukünftige Frau für Isaak gezeigt hat. Ob nun Rebekkas Bruder Laban und Vater Betuel mehr vom Reichtum Abrahams oder von der klaren Führung Gottes beeindruckt sind, das will ich nicht beurteilen. Jedenfalls stimmen sie ohne größere Umschweife zu. Eliezer darf Rebekka als zukünftige Frau des Isaak mitnehmen. Vers 51 erweckt den Eindruck, als würden Bruder und Vater hier einfach über den Kopf der Rebekka hinweg entscheiden. Aber schon Vers 5 hat gezeigt, dass das damals keineswegs üblich war. In Vers 5, bevor er sich nämlich auf den Weg macht, fragt Eliezer seinen Herrn Abraham, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Als ich das gelesen habe, war es für mich sehr beeindruckend, gerade im Blick ja auf die spätere orientalische Kultur und vielfache Unterdrückung der Frau, die es leider auch in europäischen Kulturen bis in nicht allzu ferne Vergangenheit gab. Eliezer redet nicht davon, ob der Vater oder die Familie möglicherweise nicht zustimmen. Er redet eindeutig von der Zustimmung der Frau. Er geht also selbstverständlich davon aus, dass die betroffene junge Frau selbst das letzte Wort in dieser Sache hat. Und das bestätigt dann auch Vers 58. Die Familie Labans will natürlich erstmal noch kräftig feiern, Eliezer aber drängt. Nein, er will am nächsten Tag wieder nach Hause und die wichtige Aufgabe zur Vollendung bringen. Er will keine Zeit verlieren. Aber erst wird Rebekka gerufen und gefragt, willst du mit diesem Mann gehen? Erst als sie zustimmt, ist die Sache wirklich entschieden. In Begleitung ihrer Amme und etlicher Mägde sowie unter dem Segen der Familie zieht Rebekka dann mit Eliezer los. Zum Schluss des Kapitel 10 wird das erste Mal in der Bibel eine Eheschließung etwas näher beschrieben. Die Bibel schreibt dafür kein bestimmtes äußeres Zeremoniell vor. Das wird heute oft in christlichen Kreisen sehr heftig diskutiert. Wie findet eigentlich eine christliche Eheschließung statt? Was ist dabei möglich, was nicht? Das äußere Zeremoniell kann ganz von den Gebräuchen der jeweiligen Zeit geprägt sein. Natürlich nur, soweit es nicht im unmittelbaren Widerspruch zum christlichen Glauben steht. Heidnische Zeremonielle würden logischerweise nicht passen. Aber der Bibel ist der Inhalt wichtig. Wurde auf dem Weg zur Ehe nach dem Willen Gottes gefragt? Kommen am Ende ein Mann und eine Frau zusammen, die wirklich von Gott her zusammengeführt sind und zusammengepassen und auch die Verheißung haben? Zweitens sehen wir bezüglich der Form, so variabel sie auch sein mag, sie hat doch immer einen öffentlich-rechtlichen Charakter. Das muss nicht notwendigerweise dieses Amt oder jene Kirche sein, aber das Ja zweier Menschen zueinander geschieht mindestens vor der Öffentlichkeit der jeweiligen Familie. Also es ist nicht keine Winkelangelegenheit, nicht, dass zwei Menschen irgendwo in der Stube zueinander Ja sagen. Nein, es gehört eine öffentlich-rechtliche Form dazu. Darüber hinaus nennt uns die Bibel kein weiteres Zeremoniell. Ganz unspektakulär nimmt Isaak die Rebekka in seinem Zuhause auf und sie werden ein Ehepaar. Die zweitwichtigste Entscheidung im Leben von Isaak und Rebekka führt für beide und das ganze daraus erwachsende Volk Gottes zum Segen. Denn sie hatten sich in dieser Entscheidung vom Herrn leiten lassen. Und das gilt auch für uns heute, wo wir diese, aber auch andere Entscheidungen unter der Leitung Gottes treffen, nach seinem Willen und seiner Führung fragen und dann auch danach handeln, da werden auch wir gesegnet sein und unsere Familien. Amen.